Herzlich willkommen zum Livestream der FEG Thayingen heute am Sonntagmorgen. Und wir freuen uns, dass wir in dieser außergewöhnlichen Situation so als Gemeinde unterwegs sein dürfen. Im Moment sind ja auch die Grenzen nach Deutschland geschlossen. Aber es ist toll, dass wir trotz geschlossener Grenzen so auf diese Weise miteinander verbunden sind. Und ich freue mich auch besonders über diejenigen, wo befreundet sind mit der FEG, wo vielleicht denkt, ganz spontan, ich will mal reinschauen in den Livestream. Schön, dass ihr euch auch dazu geschaltet habt. Und besonders begrüßen möchte ich auch die, wo vielleicht drüber gestolpert sind, wo von irgendjemandem einen Tipp bekommen haben, wo spontan gesagt haben, ich möchte auch mal reinschauen. Ich wünsche euch, dass ihr euch wohlfühlt, auch in diesem Livestream. Vorgesehen wäre ja noch ein kurzes Kinderprogramm. Das hat leider im Vorfeld nicht geklappt. Das fällt jetzt aus. Und trotzdem auch die Kinder, die jetzt vor dem Bildschirm sitzen, auch ihr sind ganz herzlich willkommen. Ich möchte hinweisen darauf, dass über unser Dienstags-Mail regelmässig auch informiert wird, Hinweise drin hat über gute inhaltliche Kinderprogramme, die man herunterladen kann. Man kann sich auch über die Homepage melden, wenn man das Dienstag-Mail möchte haben, wer es noch nicht bekommen hat. Das Thema heute Morgen heisst «Vertrauensvoll Gebetskraft mitten im Gericht». Das ist ein herausforderndes Thema. Und ich möchte gerne, bevor wir jetzt so richtig loslegen mit diesem Thema, auch noch mit uns beten. Danke, Jesus, für diese technischen Hilfsmittel, dass wir so miteinander verbunden sein können, trotz räumlicher Distanz, trotz geschlossener Grenzen. Aber danke, dass wir trotzdem mit dir ganz persönlich verbunden sein können. An dem Ort, wo wir sind, im Bett oder in der Küche oder im Wohnzimmer, jetzt vor dem Bildschirm. Und ich bitte dich jetzt, präge du jetzt die Atmosphäre, wo wir sind. In den Wohnzimmern, dass wir nicht abgelenkt werden vom Zmorgen oder von anderen Dingen, die ablenken können im Haus. Ich bitte dich, dass wir gut hören können, was du uns Gutes zu sagen hast. Schärfe du unser Ohr für dein gutes Wort. Amen. Da einige vielleicht zum ersten Mal zugeschaltet haben zu diesem Livestream-Gottesdienst habe ich gedacht, könnte es vielleicht hilfreich sein, wenn ich kurz ein paar einführende Worte zur Predigt von heute Morgen sage. Seit Anfang dieses Jahres haben wir es gewagt, in einer Predigreihe uns anzunähern dem zweiten Teil der Offenbarung. Und der zweite Teil der Offenbarung, der beginnt mit Kapitel 4. Und ab Kapitel 4, da geht es um die Zukunft. Oder wir könnten auch sagen, das letzte Buch der Bibel, das bietet uns Einblicke in Jenseitiges und vor allem auch Zukünftiges. Oder es redet, wie es in der Bibel steht, von den letzten Dingen. Und so geht es in diesem zweiten Teil der Offenbarung unter anderem auch um die sogenannte Apokalypse. Das heißt, da werden große globale Veränderungen beschrieben. Und immer wieder wird ja gesagt, ja, dieses letzte Buch der Bibel, diese Offenbarung, das ist ein schwieriges Buch. Das ist ein Buch, das verschlossen ist mit 7 Siegeln. Und das ist tatsächlich so. Da ist tatsächlich die Rede von 7 Siegeln, aber es ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall, was man immer sagt, dass diese verschlossen wären, sondern es geht unter anderem um die Öffnung von diesen 7 Siegeln, wie hier es dargestellt ist. Und an den letzten Sonntagen, an den vergangenen Sonntagen, haben wir eines nach dem anderen dieser Siegeln betrachtet, wie es eben geöffnet wurde. Das erste Siegel, das zweite Siegel, das dritte. Und beim vierten ist unter anderem die Rede, als es aufgetan wird, dass tödliche Krankheiten diese Welt in Atem halten werden. Und als wir im Januar gestartet sind mit dieser Predigtreihe, hätten wir nie gedacht, wie aktuell das im Moment ist. Aber ich befürchte, wenn die Apokalypse wirklich beginnt, dass das noch viel heftiger sein wird als jetzt, wo wir diese Corona-Krise erleben. Ich sage damit nicht, dass es nicht schlimm ist, was wir jetzt erleben. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt schon in der Apokalypse drin sind. Ich glaube, dass wir erst hier sind. Ich glaube, wenn wir jetzt sagen, wir sind schon in der Apokalypse, das wäre Angstmacherei, Panikmacherei. Aber ich glaube, auch wenn wir mal drin sind, dann wird es noch viel stärker der Fall sein, wenn da die Rede ist von tödlichen Krankheiten, die die Welt in Atem hält. Was wir jetzt erleben, ist vielleicht ein Vorgeschmack davon. Oder wir sehen vor allem, wie schnell das auch alles gehen kann. Aber die Offenbarung redet nicht nur von Apokalypse. Die Offenbarung redet nicht nur vom Ende dieser Weltzeit, sondern die Offenbarung gibt immer wieder auch eindrückliche Einblicke in den Himmel, in die Kommandozentrale Gottes, an den Ort, wo die wichtigsten Entscheide getroffen werden, um die Weltgeschichte ans Ziel zu führen. Und so bekommen wir in der Offenbarung immer wieder eindrückliche Einblicke, auch vor allem, was danach geschieht, nämlich das Anbrechen der neuen Welt Gottes. Und zudem finden wir in der Offenbarung immer wieder auch viele helfende, viele persönliche, für den Alltag helfende Absichten Gottes. Und heute kommen wir jetzt zur achten Folge unserer Predigtreihe. Und wer heute zum ersten Mal dabei ist, dem möchte ich einfach wärmsten empfehlen, die 7 Folgen zuvor einfach nachzuhören. Man kann das auf der Homepage runterladen, inklusive auch Vertiefungsmaterial. Ich denke, es ist deshalb wichtig, gerade bei der Offenbarung, dass wir ein ganzes Bild bekommen. Es hat so verschiedene Aspekte und dass wir auch sehen, was sind die Schwerpunkte in diesem so wichtigen letzten Buch der Bibel. Aber heute geht es also um die Öffnung des letzten, des siebten dieser 7 Siegel. Und damit wird eigentlich so die Endphase der Weltgeschichte so richtig eingeläutet. Man sieht auch hier grafisch, hier noch ein kleines Feld, jetzt wird es immer größer, es wird immer intensiver, es wird immer dramatischer und die Abstände sind auch immer kürzer. Die Bibel nennt das auch die große Trübsal, bevor die neue Welt Gottes dann anbricht. Und dieses 8. Kapitel, das beginnt jetzt mit folgenden Worten. Es heißt, als das Lamm, damit ist Jesus gemeint, das 7. Siegel öffnete. Das ist so ein Halbsatz, den man so schnell überliest. Aber das heißt, Jesus ist auch in dieser Endphase die zentrale Person. Er ist der, der regiert. Jesus ist derjenige, der die Geschichte vorwärts bringt. Und Jesus ist letztendlich auch derjenige, der die Geschichte dieser Welt zum letzten großen Ziel führen wird. Ist das so ganz wichtig? Jesus ist also mehr als der liebe Heiland. Natürlich, das ist er vor allem auch. Der Sohn Gottes, der für uns am Kreuz gestorben ist. Der am Kreuz unsere Schuld, die uns von Gott trennt, auf sich genommen hat. Damit wir mit dem heiligen Gott im Reinen sein können, damit wir eben dabei sein können in dieser neuen und ewigen Welt Gottes. Also so beginnt das Kapitel 8, als das Lamm, das heißt Jesus, das 7. Siegel öffnete, war es im Himmel zunächst etwa eine halbe Stunde lang vollkommen still. Wenn wir uns das einmal überlegen. Im Himmel war es eine halbe Stunde lang vollkommen still. Das heißt, all die Millionen und Abermillionen von Engeln, die haben hier für einen Moment alle ihre Aktivitäten eingestellt. Im Kapitel 4 haben wir gelesen, dass es Engel gibt, die Tag und Nacht vor dem Thron Gottes stehen und rufen: Heilig, heilig, heilig. Und alle diese Engel setzen all ihre Aktivitäten für einen Moment, für eine halbe Stunde völlig aus. Eine halbe Stunde. Und eine halbe Stunde, die kann sehr lange sein. Stellt euch einmal vor, ich würde jetzt eine halbe Stunde hier vor der Kamera stehen und einfach nichts mehr sagen. Was würde passieren? Du würdest abstellen irgendwen oder davonlaufen vom Bildschirm. Und diese halbe Stunde, auch im Himmel, die war eine lange, lange halbe Stunde. Eine ganz lange. Noch einmal, alle dieses Millionen und Abermillionen her von Engeln, das muss man sich vorstellen, setzen ihre Aktivitäten für eine halbe Stunde aus, sind völlig still. Warum? Vor Respekt, was jetzt weiteres geschehen wird, was als nächstes kommen wird. Es war im Himmel zunächst etwa eine halbe Stunde lang vollkommen still. Aber nicht nur die Engel sind still, auch Gott der Vater ist still. Auch der Sohn, das Lamm Gottes, wo vom Thron sitzt, ist ebenfalls still. Warum sind sie auch still? Ich glaube, diese Stille ist auch ein Ausdruck des Entsetzens von Jesus. Weil der größte Teil der Menschen nicht nach ihm fragt. Und deshalb ist auch Gott stille, weil er mitleidet mit den Menschen. Weil er kämpft um die Menschen, weil er noch zuwarten will. Und darum hält jetzt Gott auch diese Gerichtskräfte, die im siebten Siegel enthalten sind, noch einen Moment zurück. Er möchte sie eigentlich gar nicht loslassen. Er möchte, dass dies eigentlich gar nicht geschieht. Aber Gott weiß, und das wird uns in den nächsten Kapiteln sehr eindrücklich beschrieben, dass die Menschen trotzdem nicht zu ihm umkehren werden. Und deshalb sagt Gott im Bilde: Okay, wenn es nicht anders geht, dann lasse ich jetzt los, was drin ist in diesem siebten Siegel. Ich möchte hier auch noch einen Moment Stille stehen. Nicht eine halbe Stunde lang, aber noch einen kleinen Moment. Wenn wir nämlich die ganze Bibel lesen, sorgfältig, und auch die Offenbarung lesen, dann fällt uns auf, Gott sucht alle erdenklichen Wege, um die Menschen für sich zu gewinnen. Für seinen guten Plan, den er mit jedem Menschen hat. Er sucht alle erdenklichen Wege, um uns dabei zu haben im Himmel letztendlich. Er versucht es mit Güte. Und vielleicht ist uns auch bewusst geworden, gerade in dieser Corona-Krise, wie gut wir es hatten in den letzten Jahrzehnten. Wohlstandswachstum, Wirtschaftswachstum, keinen Krieg in der Schweiz. Uns geht es gut, Bewegungsfreiheit fast unbeschränkt. Aber Frage, sind wir dadurch näher zu Gott gekommen? Müssen wir nicht feststellen, dass sich unsere Gesellschaft noch mehr entfernt hat von Gottes Nähe? Wir haben doch eine hochentwickelte Technik, wir haben eine hochentwickelte Medizin, wir brauchen Gott nicht, wir haben unser Leben selber im Griff. Wir sind selber Gott. Haben wir uns nicht gerade in unseren Ländern in den letzten Jahrzehnten weit entfernt von Gottes Nähe? Und vor allem auch von seinen Wertmaßstäben. Das heißt, von den 10 Geboten. Und trotzdem sucht Gott alle erdenklichen Wege, um Menschen für sich zu gewinnen. Er versucht es mit Güte, das haben wir jetzt jahrzehntelang erlebt in unserem Land. Und wenn er keinen Erfolg hat, das zeigt uns die Bibel von A bis Z und auch hier besonders in der Offenbarung, dann versucht es mit dem letzten Mittel, nämlich mit Gericht. Aber daran hat er keine Freude. Ich denke, hier liegt ein Grund, warum Gott noch einmal eine halbe Stunde zuwartet, noch einmal zögert eine halbe Stunde. Übrigens, am nächsten Sonntag werden wir uns damit beschäftigen, mit der Frage, wie kann denn ein Gott der Liebe, ein Gott, der ja Liebe in Person ist, Gericht und Zerstörung zulassen? Eine wichtige Frage. Dies nächsten Sonntag noch eine ganze Predigt lang. Aber jetzt wollen wir weiterfahren in Offenbarung 8 und ich lese jetzt gleich weiter im Vers 2. Nach dieser Stille heißt es jetzt, dann sah ich die sieben Engel, die vor Gott stehen, um ihm zu dienen. Ich sah, wie jedem von ihnen eine Posaune gegeben wurde. Eine Posaune. Im Alten Testament war eine solche Posaune, wie sie hier beschrieben wird, nicht ein Musikinstrument, wo man aller möglichen Melodien spielen konnte, sondern die Posaune war, und auch hier ist es so gemeint, vor allem ein Signalinstrument. Also wenn diese Posaune ertönte, hieß das, aufgepasst, jetzt redet Gott. Wenn das Signal einer Posaune ertönte, hieß das, Volk Gottes, jetzt gilt es aufzuwachen aus dem Wohlstand, der uns so schläfrig gemacht hat, der uns so oberflächlich gemacht hat, der uns so lau gemacht hat. Die Posaune ist ein Signal, ein Weckinstrument. Aber diese Posaunen haben noch eine weitere Aufgabe, wie sie hier beschrieben werden in der Offenbarung, sie kündigen letztendlich auch den Endsieg Gottes an und proklamieren diesen mit einem mächtigen Posaunenton. Aber bevor jetzt der erste Engel seine Posaune bläst und weitere endzeitliche Ereignisse oder weitere Gerichte ankündigt, kommt jetzt ein Einschub oder eine Zwischenszene. Wie wir das immer wieder antreffen in der Offenbarung, solche Einschübe. Ich lese jetzt gleich weiter in unserem Text im Vers 3. Jetzt kommt plötzlich so eine Zwischenszene, ein Einschub, wo es heißt, ein anderer Engel trat mit einem goldenen Räuchergefäß zum Altar. Also wieder ein Bild, eines der vielen Bilder aus dem Alten Testament. Ein anderer Engel trat mit einem goldenen Räuchergefäß zum Altar. Ihm wurde eine große Menge Räucherwerk gegeben. Sein Auftrag war, das Räucherwerk zusammen mit den Gebeten aller, die zu Gottes heiligem Volk gehören, auf dem goldenen Altar darzubringen, der vor dem Thron Gottes stand. Wie schon gesagt, hier wird uns ein alttestamentliches Bild beschrieben. Jeden Morgen und auch jeden Abend haben jeweils die Priester im Tempel in Jerusalem und schon vorher in der Stiftshütte haben sie ein Gefäß genommen, eine sogenannte Räucherpfanne. Unten in dieser Räucherpfanne waren glühende Kohlen drin. Oben hat man allerlei Räucherwerk hineingetan, vor allem Weihrauch. Und dann hat man dieses Rauchopfer bewusst in die Gegenwart Gottes gebracht. Ein alttestamentliches Bild also. Aber was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für uns heute? Wir haben gehört, als ich gelesen habe, es geht hier um die Gebete von denen, die zu Gott gehören, die Gebete der Christen. Ich lese das noch einmal. Ein anderer Engel trat mit einem goldenen Räuchergefäß zum Altar. Ihm wurde eine große Menge Räucherwerk gegeben. Sein Auftrag war, das Räucherwerk zusammen mit den Gebeten aller, die zu Gottes heiligem Volk gehören, auf dem goldenen Altar darzubringen, der vor dem Thron stand. Und dann heißt es weiter im Vers 4, so stieg nun der Duft des Räucherwerks zusammen mit den Gebeten der Gläubigen aus der Hand des Engels zu Gott empor. Das heißt also, die Gebete der Christen erfahren Unterstützung, damit sie zu Gott aufsteigen, damit sie an sein Ohr dringen, damit diese Gebete von Gott angemessen gehört werden. Und das ist ja nicht selbstverständlich. Das haben wir bestimmt schon alle erlebt. Wir beten und fragen uns, ist dieses Gebet bei Gott angekommen? Wir haben den Eindruck, unsere Gebete, die kommen nur bis zur Decke. Es ist eine Wand manchmal. Wir sind da unsicher. Hört Gott wirklich unsere Gebete? Und deshalb tönt es auch in den Psalmen immer wieder, erhöre mich, wir sind nicht ganz sicher. Kommen die durch, bis ganz nach oben? Und jetzt wird uns hier gesagt, die Gebete der Christen erfahren Unterstützung, damit sie eben hinaufsteigen, bis zu Gottes Thron hinauf. Und jetzt ist die Frage, ja, wer gibt diese Unterstützung? Wir lesen es noch einmal. Es heißt, so stieg nun der Duft des Räucherwerks zusammen mit den Gebeten der Gläubigen aus der Hand des Engels zu Gott empor. Wer gibt also diese Unterstützung? Wenn wir es genau gelesen haben, ist es das Räucherwerk, das diese Gebete der Gläubigen mitnimmt zum Thron Gottes. Und jetzt ist die Frage, ja, wer ist denn dieses Räucherwerk? Es ist ja nicht gemeint, dass wir jetzt in dem Wohnzimmer so ein Feuer anzünden und Räucherwerk beimischen. Das ist ja symbolisch gemeint. Wer ist dieses Räucherwerk? Was ist diese Unterstützung für unsere Gebete? Das zu verstehen, müssen wir einen weiteren Text aus dem Neuen Testament zu Hilfe nehmen. Einen kurzen aus Römer 8, ab Vers 26. Da bekommen wir Antwort auf die Frage, wer ist der Unterstützer unserer Gebete? Da heißt es im Römer 8, wir wissen doch nicht einmal, wie wir beten sollen, wie es Gott gefällt. Ich denke, das kennt auch jeder Christ. Es gibt manchmal Situationen, wo es uns die Sprache verschlägt, wo wir keine Worte finden zum Beten oder wo wir so niedergeschlagen sind. Oder aufgewühlt sind. Oder vielleicht auch wütend sind. Wir suchen nach Worten, aber wir finden sie nicht. Aber auch generell, auch sonst finden wir eigentlich nicht die richtigen Worte, um zu beten, so wie es dem heiligen Gott gefällt. Da sind wir kleinen Menschen doch eigentlich komplett überfordert. Aber jetzt heißt es weiter in Römer 8, wir wissen doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Jetzt kommt die Antwort, die Unterstützung. Deshalb kommt Gottes Geist unserer Schwachheit zu Hilfe. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott ist. Richtig ist. Wow. Das heißt also, wiedergeborene Christen, das heißt also solche, die den Heiligen Geist bekommen haben. Der Wiedergeburt ist ja der Moment, wo ein Mensch sein Leben Jesus übergibt und als Quittung bekommt er jetzt den Heiligen Geist. Und wiedergeborene Christen erleben jetzt diese Unterstützung im Gebet durch den Heiligen Geist. Der Geist, Heilige Geist hilft also, dass unsere Gebete zu Gott aufsteigen. Er nimmt sie eigentlich mit zu Gott. Er übersetzt unsere Gebete, unsere Worte, vielleicht auch die fehlenden Worte vor Gott richtig, so wie es ihm gefällt. Dass sie angemessen gehört werden vor Gott. Ich denke da an einen älteren Mann oder einen alten Mann, den ich besucht habe. Vor einiger Zeit oder längerer Zeit schon im Spital. Er ist seit vielen Jahrzehnten Christ. Ich besuche ihn und er ist ganz deprimiert. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er auf seinem Bettrand im Spital sitzt und sagt, ich bin so deprimiert. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Das Schlimmste ist nicht einmal, dass ich körperliche Leiden habe, sondern das Schlimmste ist, ich kann nicht einmal mehr beten. Ich suche nach Worten, aber sie kommen nicht mehr. Ich bringe das nicht mehr auf die Reihe. Und dann habe ich ihm dieses Bibelwort aus Römer 8 vorgelesen. Deshalb kommt Gottes Geist unserer Schwachheit zu Hilfe. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Sehe den Mann immer noch vor mir, wie er sitzt da auf dem Bett und plötzlich strahlend sagt, ist das wirklich möglich? Ja, es ist nicht nur möglich, das ist Realität, was uns hier gesagt wird. Herrliche Realität. Was für ein Trost für diejenigen, die zu Jesus gehören. Auch wir Christen sind manchmal verunsichert. Wir sind angefochten. Vielleicht auch in dieser Corona-Krise. Ich denke an die Mütter, die jetzt die Kinder zu Hause haben. Da fällt manchmal die Decke auf den Kopf. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Aber der Geist Gottes hilft unserer Schwachheit. Er bringt unsere ausgesprochenen, vielleicht unsere falsch formulierten Worte oder unsere nicht ausgesprochenen Worte. Er nimmt sie mit und bringt sie vor Gottes Thron. Übersetzt sie vor Gottes Thron richtig, so wie es Gott gefällt. Es ist aber noch ein zweiter Punkt drin, hier, bei diesem Räucherwerk, bei diesen Gebeten der Heiligen, die zu Gott aufsteigen, die da mittransportiert werden ans Ohr Gottes. Das Zweite, was darin auch zu sehen ist, ist, das Beten der Gemeinde auf dieser Erde und Gottes Wirken im Himmel greift hier, wir könnten sagen, gewissermaßen heilsgeschichtlich ineinander. Und das wird ja besonders am Ende der Endzeit noch der Fall sein, in besonderer Weise. Also das Beten der Gemeinde auf dieser Erde und Gottes Wirken im Himmel ist ganz eng verknüpft. Da gibt es eine ganz enge Verbindung. Und das zeigt uns, wie lieb Jesus seine Gemeinde hat. Und wie nah er ist. Und ich denke, das ist eine wichtige Tatsache auch für uns. Wir sind ja jetzt froh für diesen Livestream. Aber dieser Livestream, der ist kein Dauerzustand. Denn richtige Gemeinschaft geschieht nur dann, wo man einander wirklich nah ist, wo man sich wirklich trifft, wo man einander wirklich in die Augen sehen kann. Ich sehe jetzt nur diese Kameralinse, aber das ist noch nicht richtige Gemeinschaft. Eine richtige Gemeinschaft, wo man auch real einander nah ist. Und so nah ist Jesus im Himmel und sein Wirken der Gemeinde, die noch auf dieser Erde ist. Und dies wird uns auch gezeigt im Text, wie es weitergeht. Zuerst gehen also die Gebete von der Erde, der Gläubigen, der Christen zu Gott und er nimmt sie an, bevor Gott jetzt wieder runterkommt und auf der Erde einschreitet. Ich lese das wörtlich, wie es weitergeht, Vers 5, da heißt es, anschließend nahm der Engel das Räuchergefäß, füllte es mit glühenden Kohlen vom Altar und jetzt heißt es weiter und schüttete es auf die Erde aus. Daraufhin waren Donnerschläge, Donnergrollen zu hören, Blitze zuckten und die Erde bebte. Mit diesen Worten wird jetzt der nächste Gerichtszyklus eingeleitet. Unaufhaltsam und mit voller Wucht. Und so blende ich noch den letzten Vers unseres Textes ein, wie es weitergeht, wo dieses Gericht jetzt beschrieben wird. Es heißt, der erste Engel blies jetzt seine Posaune. Und was passiert jetzt? Da prasselten Hagel und Feuer mit Blut vermischt auf die Erde nieder. Ein Drittel der Erdoberfläche, ein Drittel der Bäume und alles Gras verbrannte. Das muss man einmal auf sich einwirken lassen. Das bedeutet, ein Drittel der Erdoberfläche, ein Drittel der Bäume und alles Gras wird vernichtet. Wie ist das zu deuten? Das erinnert irgendwie an die siebte Plage in Ägypten, kann man nachlesen in 2. Mose 9. Die Gott schickte diese siebte Plage, als der Pharao weiterhin verhinderte, Israel, das Volk Gottes, ziehen zu lassen in die Freiheit. Aber nicht nur diese siebente Plage damals, alle diese 10 Plagen in Ägypten waren damals reale Plagen, waren gegenständliche Plagen. Ich glaube, man kann davon ausgehen deshalb, dass auch dieses erste Posaunengericht auch so real ist, also nicht nur symbolisch, sondern gegenständlich. Der Lebensraum der Menschen erleidet großen Schaden, wie wir es hier beschrieben haben. Wie ist das zu deuten? Ich sage es ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht. Ich möchte 2 mögliche Thesen jetzt kurz vorstellen, die möglich sind. Erste These: Es könnte sein, dass als Folge von diesem Erdbeben, das jetzt in diesem Vers 5 beschrieben wird, mehrere Vulkane ausbrechen könnten. Und diese mehreren Vulkane, die schleudern dann Dampf und Wasser in die Atmosphäre, der sich dann, und das haben wir schon erlebt in der Vergangenheit, zu Hagel konsendiert und zusammen dann mit brennender Lava auf die Erde stürzt. Und es ist möglich, dass daraus Staub und Asche sich ergibt und dass dadurch das Wasser so verunreinigt wird, dass es, wie hier beschrieben, sich blutrot färbt. In kleinem Maße haben wir das in Pompeji schon in der Vergangenheit erlebt oder auch in Indonesien, und das hatte Auswirkungen auf weitere Teile dieser Welt. Und hier kann es sein, dass der Erdboden dann so verunreinigt wird, dass er für gewisse Zeit kaum noch bewirtschaftet werden kann. Das ist die eine These, die möglich ist. Und die andere These besteht darin, dass hier vielleicht ein großer Krieg beschrieben wird, in dem es Bomben hagelt. Und dabei verbrennen Bäume, dabei verbrennt Land oder auch der Erdboden wird verseucht. Und viel Blut fließt, wie es hier beschrieben ist. Das ist eine weitere mögliche Interpretation. Aber ich sage möglich. Ich möchte da sehr vorsichtig sein, denn eine ganz eindeutige Interpretation gibt es nicht. Ich glaube aber, wenn es soweit ist oder kurz bevor es soweit ist, kann man das zuordnen. Ich glaube auch, dass die Offenbarung aus diesem Grunde geschrieben ist. Nicht, dass wir im Voraus alles spekulativ wissen, wie es im Detail geht, sondern wenn es dann soweit ist oder kurz bevor es soweit ist, dass die Christen oder die es wissen müssen, wissen, das ist jetzt gemeint, es zuordnen können. Noch eine letzte Beobachtung. Hier ist die Rede, dass ein Drittel der Erde von dieser Katastrophe betroffen wird. Ein Drittel. Es ist gut möglich, dass dieser Drittel abstrakt symbolisch zu verstehen ist und nicht mathematisch. Warum sage ich das? Weil dieser Begriff ein Drittel finden wir immer wieder auch schon im Alten Testament, und dort ist dieser ein Drittel immer wieder auch symbolisch gemeint. Und deshalb könnte es auch hier sein. Das heißt mit anderen Worten, dieses Gericht wird nur einen Teil dieser Welt betreffen. Ob das jetzt genau ein Drittel ist oder nicht, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Aber es wird uns gesagt, dieses Gericht betrifft nur einen Teil der Erde. Das heißt also mit anderen Worten, diese Formulierung ein Drittel weist noch auf eine gewisse oder nochmalige Zurückhaltung Gottes hin. Er hält also mit anderen Worten teilbewahrend seine Hand über dem Lebensraum der Menschen, immer noch. Gott lässt also noch Raum offen, dass die Menschen zu ihm umkehren, dass die Menschen jetzt endlich seine Nähe suchen. Ja, was bedeutet das für uns heute? Gott Vater, der heilige Gott, und Jesus, der Erlöser, das sehen wir hier bis zuletzt, er wirbt Er kämpft, er ringt bis zum letzten Moment um uns Menschen. Ich sage es noch einmal. Jesus, der Erlöser, er kämpft. Er wirbt wie ein Bräutigam um die Braut. Er ringt um uns Menschen bis zuletzt. Aber etwas macht er nicht bis zuletzt. Er zwingt uns nicht. Jesus tastet nie den freien Willen des Menschen an. Der ist gesetzt, der ist heilig. Der Mensch ist ein eigenständiges Wesen. So ist er auch geschaffen, mit einem freien Willen. Er zwingt den Menschen nicht, aber er wirbt. Er kämpft. Er ringt um die Menschen bis zuletzt mit Güte. Das haben wir in unseren Ländern in der Schweiz jahrzehntelang erlebt. Er wirbt mit Güte, er wirbt mit Gnade, aber er wirbt und kämpft und ringt auch mit Gericht um die Menschen. Oder ganz einfach gesagt, Jesus sagt, lieber Mensch, ich habe dich geschaffen, und zwar mit einem guten Plan. In den Psalmen steht, dass Gott jeder Tag schon geplant war von unserem Leben, bevor der erste war, bevor wir geboren wurden. Und das ist ein guter Plan. Und so sagt Gott, lieber Mensch, ich habe dich geschaffen mit einem guten Plan. Lieber Mensch, ich habe dich geschaffen für den Himmel. Und trotzdem läufst du von mir weg. Kehr doch wieder um. Das ist die Botschaft auch von diesen ernsten Texten in der Offenbarung. Sie sind letztendlich eine Liebeseinladung an uns, eine Liebeseinladung an dich. Und wie ist es mit einer Einladung? Die kann man ablehnen, man kann sagen, nein. Das machen viele Menschen und werden viele Menschen auch tun. Aber kann zu einer Einladung, vor allem zu einer Liebeseinladung, und es ist eine Liebeseinladung Gottes, auch Ja sagen. Man kann Ja sagen. Und dazu möchte ich einladen. Du darfst heute Morgen Ja sagen. Du darfst heute Morgen zu Jesus beten. Jetzt gerade vor dem Bildschirm. Ich möchte dich einladen zu beten, was dich im Moment im Innersten beschäftigt. Ich möchte dich einladen, das auszusprechen vor Jesus. Man muss gar keine schönen Worte dazu finden, wie wir es gesehen haben in diesem Text. Aber ehrlich, was Gottes Wort in dir ausgelöst hat. Ich möchte euch einladen, dass ihr auch zu Hause, wo ihr jetzt zusammen seid, auch nach dem Stream noch zusammen betet, vielleicht zu zweit oder vielleicht zu dritt. Aber vorher möchte ich jetzt noch mit uns allen beten. Und darf ich euch bitten, es zu tun, wie wir es auch in den Gottesdiensten in der FEG machen, dass wir dazu aufstehen. Darf ich dich bitten, aus dem Bett jetzt aufzustehen, oder vom Tisch oder vom Sofa, vom Küchentisch, und dass wir jetzt noch miteinander beten. Danke, Jesus, dass du noch um uns Menschen wirbst. Danke für deine Geduld. Danke, dass du uns kämpfst, dass du um uns ringst. Und danke, Jesus, vor allem, dass du alles getan hast, um mit dir und dem Heiligen Vater ins Reine zu kommen. Dass du dafür den höchsten Preis bezahlt hast am Kreuz. Ich bitte dich, dass heute Morgen Menschen diese Einladung, deine Liebeseinladung annehmen, Ja sagen dazu. Denn du bist es wert. Du hast den höchsten Preis bezahlt, um uns frei zu kaufen für dich, für deine neue ewige Welt Gottes, wo du uns haben möchtest, so gerne haben möchtest. Danke auch dir, Heiliger Geist, dass du uns unterstützt, Unterstützung gibst beim Beten. Wenn wir überfordert sind, wenn wir die Worte nicht finden, du kennst unsere Herzen. Und danke, dass du unsere Gebete richtig transportierst und richtig übersetzt vor dem Thron Gottes. Und danke vielmal, dass wir so mit dir, Jesus, verbunden sein dürfen. Lass uns das erleben, auch in der nächsten Woche. Ich bitte dich besonders auch für die Einsamen im Seniorenzentrum, die völlig isoliert sind. Lass sie deine Gegenwart erleben, deine Nähe und dass du ihre Gebete erhörst. Bitte dich für die Angefochtenen, für die Familien, die jetzt auch in einer besonderen Situation sind, dass sie erleben, dass ihre Gebete ausgesprochen oder nicht erhört werden. Und alle, die auch beruflich in Not oder im Stress sind oder in Ängsten sind, danke, dass du auch diese Gebete richtig übersetzt erhörst. Amen. Ich möchte noch darauf hinweisen zum Schluss, das gibt auf der Homepage, wird jetzt dann raufgeladen, auch noch Vertiefungsmaterial zu dieser Predigt. Man muss das manchmal noch im Nachhinein nochmals sich anschauen, anhören, hat auch Fragen drauf. Und am nächsten Sonntag werden wir also mehr darüber hören, wie kann ein Gott der Liebe, ein Gott der Liebe ist in Person, zum Mittel des Gerichts greifen. Das ist eine wichtige Frage. Eine Frage, auch manche zerbrechen daran. Oder auch Christen manchmal blockiert sein, weil sie das nicht auf die Reihe bringen. Und darum wollen wir uns am nächsten Sonntag auch dieser schwierigen Frage stellen. Schön, wenn ihr wieder dabei seid. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Tschüss.